Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Wir wollen gemeinsam diskutieren, gemeinsam an guten Ideen arbeiten und nicht an unseren Egos. Und wir wollen vor allem die Idee der Stadt weiterarbeiten.
Ein Plädoyer zu mehr Gelassenheit und Selbstverständnis. Architektur ist eine dienende Kunst. Kunst ja, im Sinne der Baukunst, mit einem Anspruch auf Anmut und Schönheit, Stabilität und Nützlichkeit, aber dienend? In einer Zeit, wo der Wettlauf der Städte um ikonografische Gebäude ein Dauerfeuer an Reizen auslöst, ist Aufmerksamkeit die falsche Antwort. Denn Architektur umgibt uns fast überall und steht dauerhaft da. Da muss das Selbstverständnis eines Gebäudes die Antwort auf den Ort schlüssig sein. Angemessen, ohne zu großes Ego, so können Programmierfehler im Stadtraum korrigiert werden. Unser heutiger Gast ist Christian Olaf Schmidt von Schmidt-Plöcker Architekten. 2010 wurde das Architekturbüro Schmidt-Plöcker von Christian Olaf Schmidt und Markus Plöcker gegründet. Aktuell arbeiten dort 40 Mitarbeiter an vielfältigen Projekten aller Typologien. Mit eurem Motto, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, mit dem Kopf über den Wolken, ist Christian heute der perfekte Gesprächspartner für die Frage, wie bekommen wir wieder mehr Gelassenheit und Selbstverständnis in die Architektur? Herzlich willkommen, lieber Christian, beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Servus, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann. Ja, wunderbar.
Verrate uns doch, wie bekommen wir mehr Gelassenheit und Selbstverständnis in die Architektur?
Man kommt ja bei so einer Frage ganz schnell in das globale Universelle. Wir leben ja in einer Zeit der Dauerhysterie. Jeden Tag muss es was Neues geben. Wir haben rivalisierende Welten und Medien, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und das große Problem, was wir haben, ist, dass diesen Aspekt des Selbstverständnisses im Sinne von, das ist irgendetwas ist einfach da, ohne dass ich jeden Tag drauf schaue oder es höre oder es lese, da ist wieder was Neues oder es ist irgendwie anders. Also diese Welt im Daueralarm, ja, auch insbesondere unter dem Aspekt der Corona-Krise. Wir müssen dem, sag mal, im Alltag einfach etwas dagegenstellen. Und dieses Dagegenstellen ist für uns Gelassenheit und Selbstverständnis.
Könnten wir in diesem Zusammenhang auf euer Projekt The Brick in Frankfurt kommen, das kürzlich von euch festgestellt wurde? Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade beschrieben hast. Magst du uns kurz was zu dem Projekt erklären und es kurz beschreiben für uns?
Sehr, sehr gerne. Also die Idee an der Stelle ist ja, wir haben für einen Investor, die Aurelis, ein Quartier entwickeln können. Wir haben an der Stelle begonnen, das ist das Europaviertel oder eine ehemalige Bahnbrache, die ursprünglich der Frankfurter Güterhauptbahnhof war, 10 Hektar circa. Und dann gab es einen Masterplan von Speer, der einen sehr engen Rahmen abgebildet hat. Die Idee einer Stadt mit Zonierungen, Gewerbe, Wohnen, gemischte Bereiche, unterschiedliche Wohnangebote. Und da haben wir ab 2012 an einem Grundstück gearbeitet für eines der Häuser, über das wir da sprechen können, die wir jetzt für den Ankermieter oder Hauptmieter Deutsche Bahn DB Personenverkehr haben errichten können. Und die Idee an der Stelle, das Europaviertel, ist ja nicht ganz unumstritten. Also ich glaube, man hat in den 90er Jahren gute Ideen gehabt und hat wie bei allem die besten aller Absichten gehabt, sind ein Kind der Zeit. Eine komplette Stadtentwicklung, ein Quartier, das Idee von Vielfalt und unterschiedlichen Nutzungen abbilden kann mit einem entsprechenden Straßen- und Stadtraum. Und da gibt es die Europaallee. Die Europaallee ist ein im Prinzip ein langer Vektor, eine lange Achse, die von Westen in die Stadt hineinführt und an der Friedrich-Ebert-Anlage mit dem Tower 185 endet. Tower 185 ist ein Haus, das tatsächlich auf dem Grundstück der alten Reichsbahn-Hauptverwaltung in Frankfurt am Main steht. Und unsere Aufgabe bestand dann lustigerweise an der Stelle auf einem Bahnareal, dann über viele Wege ab 2017 für den Nutzer der Bahn, für 3.500 Mitarbeiter, diese drei Häuser zu errichten. Und das Problem, was wir ja haben, wir haben eine lange Achse, eine Magistrale. Viele haben das als Stalinallee bezeichnet. Und unsere Idee war an der Stelle, Häuser zu bauen, die klar sind, die ein Selbstverständnis haben und die als Stadtbausteine funktionieren. Häuser, die nicht, ich sage immer so, als Spektakelbüchsen oder UFOs abgeworfen werden, um dann jedes Mal, wenn man dann vorbeifährt, sagt, wow, das ist jetzt die Spektakelbüchse. Das ist so wie, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Schlaghose in den 70er Jahren habe, die habe ich dann an und jeder spricht mich dann auf die Schlaghose an. Und so, wenn wir sagen, wir haben ein Haus, an dem ich vorbeifahre und jedes Mal, wenn ich an dem Haus vorbeifahre, obwohl ich ganz anderen Gedanken nachgehe, da ist dieses Haus. Oder irgendwie eine gelbe Wand oder irgendwie ein neongrüner Lamborghini, der vorbeifährt. Das ist irgendwie super. Aber der Lamborghini hat ja die Eigenschaft, der fährt vorbei. Und das Haus steht dann für idealerweise 50, 80, 100 Jahre. Und unsere Idee ist einfach, dass wir klare Strukturen, Gelassenheit, eine gewisse moderne Haltung haben, aber keine modische Haltung. Ein Haus ist ja kein Kleidungsstück oder rote Socken oder eine Schlaghose, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Das ist ja auch das, was wir als dienende Kunst bezeichnen. Ein Haus ist vielleicht abgesehen von einer Skulptur, die irgendwo steht, hat ein Haus immer einen Zweck. Ob es ein Museum ist, ob es ein Konzerthaus ist, ob es ein Wohnhaus ist oder ein Büro- und Verwaltungsgebäude ist, erfüllt einen Zweck. Und diesem Zweck muss es gerecht werden. Und das tut es durch eine Materialisierung, zumindest im Wechselspiel zwischen Gebäudeaußenhülle und dem Straßenraum. Letztendlich ist ja der Herr Meckler, bei dem ich arbeiten durfte viele Jahre, wie auch mein Geschäftspartner, der Markus Plöcker, der hat immer gesagt, die Fassaden sind die Tapeten der Räume, durch die wir uns bewegen in der Stadt. Und so war unser Verständnis, eine qualitätsvolle Materialität, eine qualitätsvolle Gliederung zu entwickeln, die dauerhaft ist, nicht im Sinne von ewig, aber die über Jahrzehnte auch in Würde altern kann und nicht gammelt.
Zeitlos sein darf.
Ja, zeitlos ist natürlich ein großes Wort. Natürlich wünscht man sich, dass die Dinge, die man sich ausdenkt, auch einige Jahre oder Jahrzehnte überdauern können. Und wenn in 20, 30 Jahren jemand dran vorbeiläuft und sagt, ah ja, das Haus ist in Ordnung, dann, glaube ich, haben wir unsere Pflicht für das Thema zeitlos schon erfüllt. Und da möchte ich gerne auch zitieren, ein Lehrer von mir in Karlsruhe, den kennen ja viele, den Professor Arno Lederer, der hat bei einer Führung im Historischen Museum, den Neubau in Frankfurt, den sein Büro ja entworfen hat, hat er gesagt, ein gutes Haus ist eines, bei dem man nicht weiß, wer es gebaut hat und bei dem man nicht weiß, wann es erbaut worden ist. Also das ist ein habendes Gefühl, so ein Gedanke. Aber natürlich nimmt der etwas weg von dem, was der Architekt tut oder tun kann, nämlich von der Verantwortung. Und wir wollen uns aber nicht kleiner machen, als wir sind, sondern wir wollen nur der Verantwortung uns stellen, die wir haben. Weil wir sind ja, ich sage jetzt mal, wenn wir über dienende Kunst sprechen, sind wir keine Erfüllungsgehilfen für Investoren im Sinne von bester Preis und das Raumprogramm erfüllen, sondern unter dem Aspekt der Verantwortung im Wechselspiel zwischen dem, was im Haus passiert und dem, was zwischen Haus und der Stadt passiert.
Sehr schön hast du das beschrieben. Wir haben ein sehr schönes Zitat von dir gefunden, Christian. Ich bin Kontextualist und lass mich von dem inspirieren, was ich finde. Was hast du denn auf dem Grundstück des Brick gefunden? Der Ziegel ist vielleicht das eine, aber was findet sich in dem Neubau noch wieder?
Das ist ein schönes Bild. Wenn wir uns damit beschäftigen, nie in weißes Blatt Papier. Weißes Blatt Papier im Sinne der große Schöpfer setzt sich von weißes Blatt Papier und schafft etwas aus dem Nichts. Ich bin davon überzeugt, dass wir nichts aus dem Nichts erschaffen können. Es gibt immer irgendetwas, was die Basis dessen ist, was wir tun. Irgendeiner hat das mal gesagt, man steht nie alleine, sondern man steht immer auf der Schulter von irgendjemandem. Und der Aspekt dieses Kontextualismus an der Stelle ist natürlich, wenn wir sagen, frei assoziiert, wir haben ein altes Bahnareal, ein Güterareal und das wurde auch geprägt, sagen wir mal, Industriezeit, in der Gründerzeit. Und da haben wir, als wir da vor vielen Jahren, sagen wir mal, durchgelaufen sind und dann wirklich nur noch eine Brache gesehen haben, haben wir viele Ziegelreste und Ziegelfragmente oder Hausteile gefunden. Und es ging jetzt nicht darum, das zu reproduzieren, zu sagen, ah ja, da sind ein Ziegel, also machen wir wieder Ziegel. Sondern wir haben überlegt, was passt denn da hin? Und an der Europaallee fiel uns auf, da steht kein einziges Haus aus Ziegel. Da stehen Blechkisten oder Blechhäuser, metallverkleidete Häuser. Wie gesagt, aber keine Wertung, sondern das ist jetzt nur ein etwas flapsig formuliert. Ne? Und Naturstein, viel Naturstein, vor allem auf der Seite des Wohnens, östlich der Emserbrücke zwischen den S-Bahn-Gleisen und dem Skyline Plaza, dem Shopping. Das sind Wohngebäude, die alle in einem Jura sind. Im Prinzip ein halber Kilometer Jura-Fassade. Auch ein guter Architekt, gute Architekten, die das gemacht haben, aber da sind auch sicherlich sehr, sehr viele ökonomische Aspekte haben da reingespielt, die dazu geführt haben, dass Flächeneffizienz, Plastizität an der Fassade, dass diese Dinge sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abgeschliffen worden sind. Und wir haben gesagt, wir brauchen Haptik, wir brauchen Plastizität, wir brauchen etwas, das kraftvoll ist. Und Brick, das war natürlich eine Idee, die haben wir gemeinsam mit den Bauern entwickelt, aus dem Ziegel, aus der kleinsten gemeinsamen Einheit dieses historisch elementierten Bauens, dann das Leitmotiv für diese Häuser zu machen. So haben wir gedacht, auch unter dem Aspekt, wir brauchen Tiefe, wir brauchen Plastizität, wir brauchen was Kräftiges. Wenn die Leute an den Häusern vorbeilaufen, dass sie vielleicht Lust haben, die anzufassen, dass es nicht irgendwie so eine glatte Fläche ist. So dieses Taktile, das brauchen wir. Wir sind ja sinnliche Menschen. Wir brauchen ja die Interaktion. Wenn alles glatt ist, wenn alles nur noch iPhone ist, ja, nur noch auf dem Screen hin und her wischen, dann verlassen wir ja viele, viele Sinne oder wir schmälern viele Sinne, die wir haben. Und so war Ziegel das Material der Wahl. Wir mussten wirtschaftlich bauen, weil es einen Mietvertrag gibt, weil es Anforderungen an Mietzins gibt und ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn natürlich auch, sagen wir, sehr stark im Fokus ist als ein Unternehmen, das selbstverständlich eine Verantwortung hat und da auch wirtschaftlich und sorgfältig mit dem ihm anvertrauten Geld und den Mitarbeitern umzugehen hat. Von daher war das ganz wichtig. Und der Aspekt einer Fassadenoberfläche zum Beispiel, eine Ziegelfassade, die kann in Würde altern, ja, in unterschiedlichen Ausformungen. Wir haben massive Ziegel gemauert, Stein auf Stein. Wir haben zum Teil Ziegelriemchen, aber die sehr sorgfältig handwerklich verarbeitet. Und wir haben in Teilen eine Ziegelfertigteilfassade, wo wir quasi in eine Schalung die Steine hineingemauert haben und dann entsprechend einbetoniert und dann als Fertigteile auf der Baustelle verarbeitet und dann an die entsprechende Stelle montiert. Und das, wenn wir das Material vergleichen mit einem Metall, das kann verkreiden oder sieht dann unansehnlich aus wie ein schlecht gewaschenes Auto oder eine Putzfassade, die wäscht aus oder nach 5 Jahren muss man sie streichen und wird dann unansehnlich. Mhm. Also auch nichts gegen die Materialien. Jedes Material hat seine Berechtigung, aber der Ziegel erschien uns an der Stelle nicht zuletzt unter dem Aspekt der Dauerhaftigkeit als die richtige Entscheidung. Und unter dem Aspekt des Kontrastes und kräftige, selbstbewusste Häuser zu bauen, aber nicht größenwahnsinnige Häuser.
Das Ensemble schließt ja eine der letzten Lücken im Frankfurter Europaviertel, das auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn entstanden ist. Viele Städte stehen vor der gleichen Herausforderung und der Druck auf den Immobilienmarkt ist enorm und auch enorm angestiegen. Wie schafft man es, den Investor glücklich zu machen und gleichzeitig als Architekt gelassen zu bleiben?
Wow, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Wichtigste unter dem Aspekt ist natürlich, dass wir Architekten die vielen Aspekte der Verantwortung gegenüber unserem Kunden, gegenüber den Nutzern oder gegenüber der Stadt, dass wir die moderieren und ausbalancieren müssen. Und das, was heute knapp ist, ist Land oder Erschließungsland, insbesondere innerstädtische Entwicklung. Da ist ja der Kampf um den Raum, der wird ja erbittert gefochten. Jeder einzelne Baum wird begutachtet oder da ist der Feldhamster oder da sind unterschiedliche rivalisierende Interessen. Und natürlich ist dann der Druck auf die Baukosten nochmal unvergleichlich viel höher. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Aspekt, dass es eine unglaubliche Liquidität global im Immobiliensektor gibt. Stichwort Betongold. Und so ist natürlich diese Aspekte auszubalancieren. Aber es ist, ich sag mal so, letztendlich ist es ein dauerhafter Kampf um Qualität. Ja, dass man sagt, okay, wir sind das Beispiel in Griff von einem guten guten namhaften Hersteller oder ich sag mal Lichtschalter einer bekannten Marke, die ihr sehr gut kennt. Ja, ich meine, da geht's ja darum, dass diese Aspekte, die für Qualität stehen, Dinge, die ich jeden Tag anfasse, dass die funktionieren, dass die einem gewissen Selbstverständnis entsprechen und Qualitätsaspekten unterliegen, nicht zuletzt auch dauerhaft sein können. Und da ist es wirklich sehr, sehr schwierig, weil dann kommt der Unternehmer um die Ecke und sagt, lieber Bauherr, guck mal, ich habe hier jetzt einen Griff oder einen Schalter, der kostet ich 10% weniger, ja. Und er kauft ihn aber für 30% weniger ein und hat dann nochmal 20% Ertrag eingestrichen. Aber das, was dann am Ende an Qualität dann rauskommt, ist oft viel, viel schlechter als das, was wir gemeinsam überlegt haben. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Architekten da auch eine aktive Rolle behalten und nicht nur, ich sag mal, die Fachplaner für Gestaltung sind und dann sagen, wir gucken, dass es schön wird und zwar so schön aus 50 Meter Entfernung. Und je näher wir dran gehen, desto schwieriger wird es, weil der Unternehmer seinem natürlichen Interesse zur Kostenoptimierung und wirtschaftlichen Verbesserung natürlich sich verhalten hat entsprechend. Mhm.
Das Schöne ist ja, Christian, dass wir so wahnsinnig gerne dabei ja auch unterstützend zur Seite stehen, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen.
Absolut. Das haben wir im Dialog oft erlebt. Und ich meine, das ist das Thema, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir? Und da ist, ich sag mal, wir sind keine Gegner, ne? Also dass man sagt, der Unternehmer ist ein Gegner oder der Bauherr ist ein Gegner, sondern wir sollen und wir wollen Partner sein. Und da ist die Industrie, mal die mit der Bautechnik, auch ein Partner, der sag mal auch zuhört. Mhm. Und wir hören auch zu und freuen uns auch, wenn es ein paar neue Ideen gibt, die aber nicht dem Kriterium der blinkenden Lichter oder des Spektakels entsprechen, sondern sich in ein Bauwerk, in einen Gesamtzusammenhang auch einfügen lassen. Von daher ist partnerschaftliches Zusammenarbeiten von allen Beteiligten einfach der Kern von allem.
Ja, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, wir haben da auch oft im Büro bei uns drüber nachgedacht. Wir sind ein Büro mit über 40 Kolleginnen und Kollegen und wir sind keine, ich sag's immer, Signaturarchitekten, wo man dann das Haus anschaut und sagt, wow, das ist ganz klar, das ist ein vom Architekten X oder Y, das interessiert uns nicht. Und uns interessiert, dass wir eine Qualität haben, die bestmögliche Qualität im Rahmen des Aushandelns von allen Interessen, die wir beim Bauen um uns herum haben, gegen uns und mit uns haben. Und da ist unsere Idee, dass wir die beste Idee, die wir gemeinsam haben, auch umsetzen. So ist es auch, Architektur ist auch keine Marke, ne? Also was viele sagen, ja, natürlich, viele schmücken sich ja mit einer bestimmten Architektur als Marke, also dieses Stichwort Bilbao, ne? Wenn man sagt, ja, jede Mittelstadt will jetzt auch ihr Bilbao haben, weil dann kommen die Leute und die Touristen und zahlen und freuen sich alle über das UFO, was dann irgendwo rumsteht. Ist ja alles gut. In jeder Stadt dürfen 5 UFOs stehen. Aber das sind dann wirklich singulare Häuser oder Themen, die auch eine ganz besondere Rolle in unserem Stadtraum oder in der Nutzung haben. Ein Theater, eine Kirche oder Orte der Begegnung. Und ansonsten sehen wir das, was wir tun, immer in einem Zusammenhang, gemeinschaftlich etwas zu tun, was sich einfügt. Und da sind wir wieder bei diesem ursprünglichen Gedanken, den wir haben, dass Architektur einen Zweck hat. Sich in eine Stadt oder, wir müssen ja nicht nur über Stadt sprechen, sondern auch über Dorf oder Land, sich einfach einfügt und selbstverständlich bleibt.
Das hast du es gerade schön geschildert, der Zweck der Architektur und auch, du hast es eben gesagt, die qualitätsvolle Materialität, die euch ja besonders am Herzen liegt. Dazu passt ja jetzt sehr schön, das Auge fühlt mit. Das hast du in einem Interview mal gesagt und es hört sich ja fast so ein bisschen an, als ob es das ein oder andere Gebäude geben mag, was dir vielleicht körperliche Schmerzen verursacht.
Körperliche Schmerz, das ist wirklich ein schönes Bild. Also körperliche Schmerzen, ich sag mal so, also ich finde es immer schwierig, über Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ja, da haben die Mist gemacht oder das ist nicht gut. Man muss ja auch wirklich nachvollziehen, in was für Umständen oder zu was für einer Zeit, mit welchen Drücken bestimmte Dinge auch entstanden sind. Von daher finde ich, müssen wir auch ein bisschen Nachsicht zeigen. Aber auf der anderen Seite müssen wir trotzdem das Ganze betrachten und unserer Verantwortung einfach gerecht werden. Und im Englischen gibt es doch das something pleases the eye. Also etwas gefällt dem Auge. Also einfach, man läuft irgendwo vorbei und, ah ja, es ist in Ordnung. Ja, also wie man durch Siena läuft und Das ist ja ein ganz typisches Beispiel. Das sind alle Häuser aus demselben Material. Alle Dächer sind gleich. Und man schaut sich das an oder San Gimignano und das ist alles ein Klang. Es fügt sich zusammen zu einem. Und keiner hat das Gefühl, keiner hat das Moment, da fehlt jetzt irgendwo ein UFO oder da fehlt jetzt irgendwo eine Spektakelbüchse, sondern man läuft durch die Straßen, setzt sich irgendwo hin, trinkt einen Kaffee, isst irgendwie sein Cantuccino und guckt sich das irgendwie an und es fühlt sich harmonisch an. Und das ist das, was wir mit so einer sinnlichen Wahrnehmung oder mit Wohlfühlen auch meinen. Und störend ist an der Stelle auch, wenn ich sag mal, eine Missempfindung habe zwischen Raum, Hören und Sehen, wenn da irgendwas nicht zusammenpasst. Also Beispiel, wenn ich stehe in der Telefonzelle, gibt's ja nicht mehr so oft, aber wir alle kennen das ja. Und dann habe ich auf einmal das Gefühl, ich stehe auf einem Bergmassiv und habe ein unendliches Echo. Ich habe keinen akustischen Raum um mich herum. Das würde eine Missempfindung hervorrufen. Genauso, wenn ich irgendwo auf einem Matterhorn stehen würde und rufen würde und dann hört sich's an, als ob ich im Sprachlabor in der 8. Klasse irgendwie meine Englischvokabeln repetitiere. Und so muss alles zusammenpassen.
Herrlich. Ich musste die Szene mit dem Sprachlabor war gerade sehr schön.
Ja, diese jeder Löcher, sofort, diese, ja. Diese Wand, diese Schotten mit diesen aus weißem Resopal mit diesen Löchern drin, ne? Ja.
Ich weiß nicht, ob es unsere jungen Zuhörerinnen alle so kennen, aber unsere Generation ist es sehr vertraut. Lass uns noch mal kurz zurückkommen auf die Europaallee in Frankfurt, die ja kontrovers diskutiert wird. Viele bezeichnen sie als leblos, monoton, schlecht angebunden. Man sagt, dass die Lebendigkeit eines gewachsenen Viertels fehlt, was ja normal ist, weil es recht schnell ja dann auch entstanden ist. Ihr hättet aber, glaube ich, ein paar Ideen, wie man dies ändern könnte, oder?
Absolut. Es ist schön, dass du das ansprichst. Ich meine, interessant ist ja, dass man sagt, viele Quartiere brauchen 2 bis 3 Generationen, um zu funktionieren, um sich festzurütteln, die Nutzer und eine Vielfalt, dass sich eine Vielfalt oder eine Mischung einstellt. Aber das ist ja oft das Thema, dass das stellt sich nicht von alleine ein. Eine gute Stadt oder gutes Quartier muss angelegt sein in der Planung. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, die Gründerzeitquartiere, jetzt Berlin-Charlottenburg oder so, wurde in 6 Jahren auf der grünen Wiese gebaut. Das ist eine Instant City gewesen. Oder im Westend hier in Frankfurt. Da hat man ein System gemacht, man hat eine Erschließung gemacht und dann wurden die Hausgrundstücke versteigert und dann haben die Leute ihre Häuser gebaut. Geht ja nicht darum, dass das gut immer jedes Haus besser als das andere, sondern es geht darum, was kommt dann am Ende raus, was funktioniert und das hat dann was mit der Programmierung zu tun, nämlich habe ich Nutzungsvielfalt, habe ich klar definierte Räume, habe ich unterschiedliche Angebote für die Bürger, ich habe Gewerbe, ich habe Einzelhandel, ich habe Dienstleistungen und natürlich Wohnen. Und das ist ein Aspekt, der im Europaviertel aus unserer Sicht eine große Krux ist. Und das lässt sich auch über Generationen, wenn wir da nicht aktiv damit umgehen, lässt sich das auch nicht heilen. Und da haben wir im Büro, im Team gemeinsam so ein anarchistisches Projekt entwickelt. Wir haben das ZIP genannt, ZIP wie der Reißverschluss. Und wir haben, wenn man sich das überlegt, Die Europaallee hat ein Straßenprofil von ca. 65 Meter Breite. In der Mitte ist könnte eine Rambla sein, ist aber im Moment eine Hundewiese. Und auf der Hundewiese soll dann 2024 dann die Straßenbahn fahren. Wenn man sich das vergegenwärtigt, wir bauen am Europaviertel seit 10 Jahren. Die Straßenbahn ist dann 14 Jahre später. Das ist eigentlich eine Offenbarung fürs deutsche Planen. Aber oder für das Plan an vielen Stellen, Berlin, was auch immer, Flughafen, gibt es ja viele Ideen dazu, aber da wollen wir wollen uns ja nicht aufhalten mit Jammern, sondern unsere Idee war, was können wir denn jetzt konkret tun, um das zu verbessern? Und da war unsere Idee, das, was fehlt, können wir ergänzen, nämlich diesen mittleren Rambler-Teil, diese 25, 30 Meter oder 18 Meter in Teilen breite Hundewiese, die können wir überbauen. Und alle kennen, wenn sie schon mal in New York sein durften, die sogenannte High Line. Das ist ja eine alte stillgelegte U-Bahn-Linie, die aufprogrammiert und ergänzt worden ist als grüner Raum, als nutzbarer Raum gestaltet worden ist. Und das ist ein absoluter Gewinn für die Stadt gewesen, weil man sozusagen Urbanität an bestimmten Stellen in die Stadt wieder eingeführt hat. Und da sind einzelne Grundstücke, die dann an dieser Highline waren, haben sich dann im Wert sogar vervierfacht. Also völlig irre. Aber das ist ja nicht die Idee, sondern die Idee ist, um den Weg zurück zu diesem ZIP, also ZIP, ZIPP-Idee zu machen, ist, dass wir die zwei Straßenseiten vernähen durch die Nutzungen und quasi eine Parklandschaft oder eine grüne Landschaft in der Mitte dieses 65 Meter breiten, offenen, undefinierten Raumes errichten, über der Straßenbahn mit einem entsprechenden Profil. Das haben wir stadträumlich uns angeschaut. Wir haben das mit den Straßenbahnanforderungen und den Profilen technisch auch geprüft. Und wir würden dann sozusagen Stadt ergänzen und Gebäude und vor allem Nutzung und Programmierung ergänzen in der Europaallee, die uns fehlen oder die aus unserer Sicht fehlen. Das wären, ich sage jetzt mal, Studentenwohnheime, das wäre Cafés oder ein Fahrradreparaturladen oder genossenschaftliches Wohnen, ganz viele Aspekte. Wir könnten sozusagen mit einer Erschließung von der Seite, eine 8 Meter werden links und rechts zum Bahnprofil 6 bis 8 Meter Luft, wo wir quasi vertikale Erschließungen unterbringen können, Barrierefreiheit sicherstellen und oben auf dieser Trasse einen halben Kilometer ein Stück Stadt bauen und das ergänzen, was vielen fehlt. Nämlich oder eine Kindertagesstätte, ja, also das was überall fehlt, wo dann in das ist ja in Frankfurt ein Riesenproblem. Man muss sich irgendwie bei fünf Kindergärten anmelden und wenn man dann Glück hat, kriegt man dann irgendwie ein Jahr später kriegt man dann einen Betreuungsplatz. Und wir könnten da, ich sag mal, 15.000 bis 20.000 Quadratmeter Nutzung ergänzen, die aus diesem programmierten Ort ein Stück Stadt machen können. Ich habe an der Stelle, als wir uns mit einem der Häuser da beschäftigt haben, da war ein Galerist, der verkauft Möbel aus den 50er und 60er Jahren. Frank Landau heißt der. Und der hat irgendwann mal gesagt, boah, ihr macht die alten Häuser jetzt alle weg und schafft Platz für die ganzen Nutzmenschen hier. Und das ist genau das. Also das Europaviertel ist im Moment ein Ort für gut und besser verdienende Nutzmenschen. Und wenn man sich das auf der Karte auch mal anschaut, das Europaviertel oder dieses Carré, insbesondere um 100 Meter nördlich und südlich von der Europa, ist quasi abgeschlossen. Wir haben keine stadträumliche Vernetzung zu den angrenzenden Quartieren. Auf der einen Seite haben wir die Messe, der Rücken der Messe, wir mit dem Rücken dorthin. Und auf der anderen Seite haben wir das Gallus, ein lebendiges Quartier, wo auch ein oder zwei Querverbindungen da, wo die Emser Brücke sind, stattgefunden haben. Und sonst gibt es keine Verbindung. Da ist dann quasi Popo an Popo. Und es ist wirklich so ein Fremdkörper, so eine Stadtwurst, die einfach in den Kanal gelegt worden ist. Und wenn wir sagen, wir programmieren das, wir perforieren das, wir ergänzen das mit den Nutzungen, die uns fehlen, die niedrigschwellig sein können, dann hätten wir eine Idee, daraus ein lebendiges Quartier zu machen. Und was das Thema Belegung auch so betrifft, ne? Ich meine, die Stadt muss an der Stelle, das ist auch eine Forderung, die wir stellen, die wir auch diskutieren im Städtebaurat oder anderswo in Frankfurt, die Stadt muss auch hier ihren Gestaltungsspielraum, ihre Autorität auch ausleben und dann sagen, es gibt Vorvermietungsrechte, es gibt vielleicht subventionierte Mieten für die Kita oder für den Repair-Shop oder für sonstige Nutzung, freiberufliche Nutzung. Und dann funktioniert das auch. Ich meine, in Wien, Seestadt Aspern ist ein wunderbares Beispiel dafür. In Paris, die Frau Hidalgo, die Bürgermeisterin, die Stadt richtig von innen nach außen krempelt, die macht das. Oder in Rotterdam haben wir das erlebt. Da hat die Stadt Vorvermietungs- und Belegungsrechte für Erdgeschossnutzung. Und die nutzt die auch. Und dann kommt dann halt mal ein Kreativwerkstatt rein oder ein Fahrradladen oder ein IT-Laden oder eine junge Werbeagentur. Man kann sich bei der Stadt bewerben und dann, wenn man Glück hat, kriegt man da eine entsprechende Zuteilung. Die Stadt muss die Verantwortung übernehmen. Aber wenn wir im Europaviertel uns den Bebauungsplan anschauen, da steht zum Beispiel auch drin, dass im Erdgeschoss öffentliche Nutzungen, Gastronomie, Einzelhandel vorzufinden sein sollen oder die sind gewünscht. Aber das wurde aber nicht durchgehalten, weil der Druck der Investoren zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Mieter in das Haus und dann habe ich im Erdgeschoss dann halt die Jalousien alle unten. Mit dem Problem müssen wir uns jetzt einfach beschäftigen, weil der Druck der Investoren da sehr hoch war. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass die Stadt da selbstbewusster und auch aggressiver die Interessen der Bürger und sag mal, in einem Verständnis von Stadtqualität auch, auch anerkennt und umsetzen kann. Ne?
Das Thema, was du jetzt gerade geschildert hast, Christian, das betrifft, glaube ich, nicht nur Frankfurt. Das ist ja etwas, was wir in ganz, ganz vielen Städten vorfinden und wahrscheinlich auch, wenn wir die Pandemie dann hoffentlich bald überwunden haben, auch in der einen oder anderen Stadt wahrscheinlich wie eine Bombe einschlagen wird. Das, glaube ich, führt jetzt aber zu weit, wenn wir da nochmal einsteigen. Ich würde dich gerne nochmal ganz was anderes fragen, wobei du jetzt eben schon so schön eure Idee geschildert hast, wie ihr die Europaallee beleben würdet und die Monotonie dort angreifen würdet. Ich versuche es trotzdem. Wir beamen uns ins Jahr 2050. An was für ein Projekt würdest du dann gerne arbeiten?
Ein Stadtentwicklungsprojekt, also Stadtquartiere zu entwickeln und gemeinschaftlich in einem Diskurs mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten. Mehr Zusammenarbeit. Und ich meine, das heißt ja nicht, dass die Investoren auch Geld verdienen wollen, Geld verdienen sollen, Geld verdienen müssen, ist alles gut. Aber wir haben tendenziell einfach zu viel Gestaltungsmacht oder Gestaltungsmöglichkeiten. Von denen haben wir uns ein bisschen zurückgezogen. Und wir wollen an solchen Dingen arbeiten und wir wollen vor allem die Idee der Stadt weiterarbeiten, weiterplanen, weiterentwickeln. Und so, also 2050, oh, hoffentlich darf ich da noch da sein, aber 2050, also da träumen wir davon, gemeinsam mit unserem Team hier zu arbeiten und kooperativ sozusagen an Qualität zu arbeiten. Und wir machen das im Büro ja auch, dass wir versuchen uns, also es gibt den Schmidt, es gibt den Plöcker, aber dass wir uns da auch ein Stückchen, also jetzt nicht kleiner machen, aber auch die anderen mitnehmen und auch mit nach vorne bringen. Und wir sind auch dabei, jetzt uns weiterzuentwickeln und unser tolles Team auch da weiter nach vorne zu bringen. Wir wollen gemeinsam diskutieren, gemeinsam an guten Ideen arbeiten und nicht an unseren Egos.
Super.
Das klingt großartig. Wenn man sich deine Vita anschaut, dann sieht man, dass du in den Anfängen deines Architekturlebens tolle Erfahrungen sammeln durftest, wie ich glaube. Du hast für Arata Isozaki gearbeitet und Renzo Piano. Und ich glaube, das war in der Zeit, sind es bis heute natürlich, aber damals ja noch viel mehr sehr beeindruckende Architekten und aber auch eben Quartiersentwickler an der Stelle. Wie sehr haben sie dich beeinflusst und was hat es mit Hardcore Urbanism auf sich?
Das ist nett, dass du das ansprichst. Sehr gut. Ja, also ich durfte ja nach meinem Studium in Karlsruhe mit einem Stipendium in den USA studieren, habe dann einen Magister oder einen Master in Urban Design machen dürfen. Und das war tatsächlich so ein bisschen so eine Offenbarung, weil weg von Deutschland, dann über Deutschland nachdenken, Walter Benjamin lesen oder Schwitters oder Dada und sich mit der Moderne zu beschäftigen. Und dann durfte ich auch mit tollen Menschen diskutieren, sehr, sehr intensiver Austausch mit den Lehrern dort. Und irgendwie habe ich dann gedacht, der Potsdamer Platz nach der Wende, ja, was passiert denn da? Und dann habe ich eine Magisterarbeit darüber schreiben können. Hardcore Urbanism heißt die, wie der Potsdamer Platz sich entwickelt und was man da tatsächlich noch mal besser machen könnte. Lustigerweise haben wir auch an der Stelle in einem Parkstreifen auch Ergänzungen und Diversifizierung uns überlegt, oder ich habe mir das überlegt damals. Aber was mich das gelehrt hat, diese Arbeit an diesem Projekt oder dem Büro, ist, also es war toll, aber irgendwann hat man dann ja auch gesagt, man möchte nicht mehr für seinen Lebenslauf, sondern für sich arbeiten. Und so dieses Heldentum in der Architektur, mit dem wir uns ja oft beschäftigen, das war nicht so wichtig irgendwie. Obwohl ich natürlich stolz darauf war, da mitarbeiten zu dürfen. Aber sag mal, auf der inhaltlichen Ebene war es für mich sehr, sehr wichtig, also auch insbesondere in dem Daimler-Benz-Areal, Potsdamer Platz und nach dem Masterplan von Renzo Piano, ist, dass ich ein ordnendes Prinzip des Stadtraums oder der Stadtkörnigkeit habe und dann aber Vielfalt, qualitätsvolle Vielfalt von Architekturen. Da war dann natürlich dann auch ein Moneo oder eben Isosaki mit dabei, wo ich mitarbeiten durfte. Und da war auch die Idee eher, dass das zwar charakterlich, sag mal, prägende Häuser waren, aber diese haben sich alle untergeordnet in die Gesamtidee der Stadt. Und da auch, dass man das Ego rausnimmt und, sag mal, in die Qualität reingibt. Und sag mal, so ein bisschen wie in der Erziehung. Ich habe einen 18-jährigen Sohn und man hat da oft Konflikte, ja, und das Credo dessen, wie man am besten solche Dinge tun kann, ist das freundliche Begleiten. Das war so eine der besten Erfahrungen so in dem Arbeiten da. Wir wurden freundlich begleitet bei unserer Arbeit und das war sehr, sehr inspirierend und wir durften auch unsere Ideen formulieren. Es war jetzt nicht das Diktum des Heldenarchitekten, der alles vorgibt und dann mit der Peitsche vom Gang dann rumläuft und dann sagt, wie es zu werden hat, sondern wir haben einen Raum gehabt, auch die Dinge zu entwickeln, die zu entwickeln waren. Und das ist so ein positives Gefühl, was wir von da oder was ich von da habe mitnehmen dürfen.
Freundliche Begleiter.
Ja, genau. Wir wollen ja die anderen zum Strahlen bringen. Ja, wir wollen uns zum Strahlen bringen und die Menschen, denen wir begegnen, oder vielleicht auch die Menschen, die in den Häusern sitzen, die wir planen dürfen.
Ich glaube, dass euch das sehr, sehr gut gelingt.
Das freut uns. Danke.
Wir danken dir. Wir haben heute sehr viel gelernt, von der Kunst, Programmierfehler mit Gelassenheit zu kontern, bis zur Frage, worüber wir in 2050 nachdenken werden. Die Spektakelbüchse nehme ich mit und die freundlichen Begleiter. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die offenen Worte, für die persönlichen Einblicke an der Stelle und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und neugierig und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.